Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, Pater Hubertus. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
Es geht mir auch so. Bin ich ganz dankbar.
Und hier unsere Fragen dann für die Zuschauer beantworten können. Sind Sie eigentlich gerne Priester?
Ja, das ist eine Frage, die ich immer wieder mal gestellt bekomme. Und ich kann eigentlich sagen, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Weil ich bin sehr gerne Priester. Ich erlebe auch, dass Menschen diesen priesterlichen Dienst von mir gerne annehmen. Und ich freue mich auch so zu erleben, dass die Barmherzigkeit Gottes so groß ist, dass er durch mich kleinen, völlig durchschnittlichen, harmlosen Menschen wirkt und dadurch Unbeschreibliches bewirkt. Das heißt in den Sakramenten, in der Beichte oder in der Heiligen Messe, dass dadurch, dass ich Worte sage, Gott wirkt und er sich ja, mir anvertraut und mich ausliefert, ist eigentlich gewaltig. Und das ist so auch so ein bisschen ein Erschauern jedes Mal aufs Neue, dass Gott dieses Geschenk mir tut. Und ich bin sehr glücklich darüber, das tun zu können. Und wie gesagt, es würde mich nichts locken, was ich lieber täte, als dies zu sein.
Schön, so. Pater Hubertus, wir haben wieder eine kleine Teestunde. Oh, darauf freue ich mich immer. Das brauche ich, weil es hier so wahnsinnig kalt ist.
Das lässt
aber
auch
gemütlich.
Danke sehr. Die Zuschauer sind ja sehr treu und haben uns Fragen gestellt. Mhm.
Pater Hubertus, eine Zuschauerin hat uns gemailt und gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hand- und Mundkommunion? Was ist es egal, wie man es macht?
Also das Wesentliche daran ist erstmals, dass man sich bewusst macht, dass man jetzt den Leib Christi empfängt. Das heißt, empfangt, was ihr seid, bei Augustinus auch. Also diese kostbare, köstliche Gabe, das heißt, Christus schenkt sich uns selber. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie ist mein Herz bereitet, dass ich den Heiland empfange? Das heißt, bin ich bereit, habe ich mich in der Beichte auch vorbereitet, bin ich innerlich bereit, in eine Begegnung mit Christus zu treten? Und sehr häufig kämpfen viele Menschen zu sagen, das ist besser oder dieses ist besser, das ist richtiger. Da gibt es sogar Kämpfe bis an die Kommunionbank, was ich ganz unerträglich finde, weil es kommt auf die innere Haltung als erstes drauf an.
Wissen Sie,
ein zweites wäre, dass man dann sagt, natürlich ist es schön, die Kommunion in dieser oder jener Form würdig zu empfangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie die Kommunion empfangen.
Also mir ist aufgefallen, dass ich lange Zeit nur Handkommunion bevorzugt habe, weil das war einfach so mein natürliches Verhältnis zum Kommunizieren. Und dann in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich Mundkommunion machen möchte, weil ich fühle, dass es eine würdigere Haltung meinerseits ist und ich eigentlich die Hand gar nicht mehr dazwischen haben will. Ich will mit der Hand die Hostie gar nicht mehr berühren und möchte die Hostie direkt empfangen. Ich habe das Gefühl, damit werde ich der Situation gerechter. Das ist so ein ganz, hat sich so entwickelt.
Mhm. Mhm. Also es gibt sicherlich sehr viele unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen. Wir haben Berichte aus dem 3. Jahrhundert, wo Kirchenväter schreiben, man solle die Hand wie einen Thron halten und Christus, den König, gleichsam auf den Thron setzen und dann den Heiland zu empfangen. Ich finde aber auch sehr schön, also Menschen, sie waren sicherlich auch öfters mal verliebt. Und wenn man Verliebte manchmal beobachtet, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wenn sie zum Beispiel ein Bonbon oder eine Köstlichkeit dem anderen auf die Zunge legen. Sie sagen, mach die Augen zu und Mund auf.
Ja.
Ja. Ein Zeichen eigentlich der Liebenden, des Vertrauens und auch dieses Liebens, ich schenke dir was. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, weil ich in der Tat glaube, dass ein würdiger Kommunionempfang mit dem am Ort Verweilen einhergeht, das heißt knien oder auch stehen. Meine evangelische Mutter, die hat manchmal gesagt, wenn man bei euch den Kommuniongang betrachtet, dann sieht es nicht so aus, als ob ihr das Allerheiligste, sondern das Allerletzte empfangt. Und das ist in der Tat so, das ist ein schreckliches Wort, aber es ist in der Tat so, dass sehr häufig Menschen sehr unwürdig in Schlange hinlatschen, sage ich mal. Und da einen Halbkreis zu bilden, zu verweilen, zu erwarten, zu danken und dann wegzutreten oder auch in Gemeinschaft zu empfangen, das ist etwas sehr Schönes.
Es ist eigentlich ja auch erstaunlich, dass Sie eine evangelische Mutter haben und Priester geworden sind, dass Ihre evangelische Mutter mit Ihnen in die katholische Kirche gegangen ist. Normalerweise werden die Kinder ja im Glauben der Mutter erzogen.
Ja, bei uns war es so, dass meine Mutter nur an Ostern und Weihnachten mit uns in die katholische Kirche gegangen ist, sonst oft in die evangelische Kirche. Und für sie war auch, als ich ins Kloster gegangen bin, das der schlimmste Tag ihres Lebens, weil sie ganz andere Erwartungen hatte. Aber sie ein ganz großes Vertrauen, ich erzählte ja schon in einer der früheren Sendungen mal, zur Mutter Gottes hatte. Und so ist es dann auch sehr viel später geschehen, dass sie mit 70 noch ein Jahr vor ihrem Tod konvertierte und katholisch geworden ist. Und eigentlich bedauert hat, dass es nicht viel früher geworden ist. Aber aus ganz eigenen Entscheidungen, also nicht, weil ich jetzt ins Kloster gegangen war, sondern weil sie ganz bewusst gesagt hat, ja, ich möchte diese Heilsgnade der katholischen Kirche auch empfangen in Fülle.
Ist es eigentlich häufig, dass jemand so kurz vor dem Ableben, kurz vor dem Tod noch konvertiert, vom protestantischen zum katholischen Glauben?
Als meine Mutter konvertierte, wusste sie nicht, dass sie stirbt. Mhm. Das gibt es sicherlich alt. Es gibt viele ältere, wackere Protestanten, Siegfried Ernst zum Beispiel, der im hohen Alter katholisch geworden ist. Aber auch viele Menschen, die einfach auf der Suche sind und zu allen Alterszeiten. Ich habe Konvertiten, die sind 14 und eben wie gesagt, welche, die sind 70.
Schön. Pater Hubertus, wir haben wieder jede Menge Fragen zu beantworten. Oder besser gesagt, ich stelle sie und Sie antworten. zunächst habe ich einen Brief mitgebracht von einer Schülerin. Die ist 14 und hat ein Austauschjahr in den Staaten verbracht. Liebe EWTN-Redaktion, letztes Jahr habe ich ein Austauschjahr in den USA verbracht und diesen Sommer an einem internationalen Treffen für jugendliche Christen teilgenommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass viel mehr Jugendliche in Amerika und in osteuropäischen Ländern zur Kirche gehen und viel gläubiger sind als die Jugendlichen in Deutschland. Woran liegt es, dass die Jugend hier so skeptisch gegenüber der Kirche ist und sich immer mehr vom Glauben abwendet? Lieben Dank und freundliche Grüße. Was können wir Isabel sagen?
Isabel. Ja, Isabel, das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, das in wenigen Worten zu beantworten. Sicherlich ist interessant, dass nach Amerika die ersten Auswanderer um des Glaubens willen ausgewandert sind. Das heißt, Menschen, die in ihrer Heimat den Glauben, so wie sie ihn kannten, nicht leben konnten, sind nach Amerika gegangen, um dort ihren Glauben zu leben. Das war also eine Identifikationsform, hier Glauben. Und daher ist es auch völlig üblich, ich glaube fast 60-70% der Amerikaner gehen sonntags in die Kirche.
Da sind ja auch an jeder Straßenecke ist eine Kirche, ja. Soweit ich das aus meiner Erfahrung kenne.
Also Glauben ist ein alltägliches Tun.
was selbstverständlich ist. In Deutschland ist es sicherlich, sagen wir mal, durch den Zweiten Weltkrieg und auch durch die 68er-Revolution und auch in den anderen deutschsprachigen Ländern so geworden, dass der Glaube immer mehr durch einen übersteigerten Intellektualismus in eine Privatsphäre gegangen ist. Also alles, was gemeinschaftliche Volksfrömmigkeit auch war, wurde denunziert. Und die Menschen haben, und das erlebe ich bis in die Ehepaare hinein, sich so weit mit dem Glauben zurückgezogen, dass auch Eheleute wenig über Glaubenserfahrung sprechen. Wir haben in Deutschland sehr viel gute, ausgebildete Leute, die theologische Diskussionen führen können, noch und nöcher. Aber dieses sehr offenherzige Zeugnis geben voneinander, füreinander vom Glauben, ist bei uns noch relativ unvertraut, kommt aber sehr stark durch viele neue, junge Gemeinschaften, auch charismatische Gemeinschaften. Und zu dem zweiten Teil der Frage würde ich sagen, ich glaube nicht, dass unsere Jugendlichen weniger gläubig sind als in Amerika, sondern sie haben nur weniger Anleitung und suchen dann in ganz unterschiedlichen, merkwürdigen, pseudoreligiösen Veranstaltungen ihre Antworten. Und da möchte ich unseren Zuschauern und uns selber eben auch Mut machen, zu sagen, lebt euren Glauben so ansprechend, so werbend, so schön, dass die anderen sagen, Mensch, so möchte ich auch werden wie der.
Könnt ihr mir vorstellen, dass der Weltjugendtag im Jahre 2005, im August wird er stattfinden, ganz neue Impulse der Jugend geben kann? Das sind ja sehr erfolgreiche Veranstaltungen. Das letzte Mal war es in Toronto dieses Jahr. Und dass das in Deutschland stattfindet und dass dann die Jugendlichen sehen, dass Jugendliche aus aller Welt kommen und so offen sich zu Gott bekennen, das ist doch eine tolle Sache.
Ja, das ist beeindruckend. Ich war mit Jugendlichen auf Weltjugendtagenden und das ist großartig, weil dort nicht auf die Action Wert gelegt wird, sondern sehr stark auch auf das Gebet, die Anbetung, Glaubenszeugnisse zu geben. Und wir müssen einander ermutigen, Zeugnis zu geben von der Liebe Gottes, von dem Erfahren, von dem Erleben alltäglich.
Wir haben nämlich eine Frage von einem jungen Zuschauer, Thomas. Der ist 15 und möchte wissen, wie er sich auf diesen Weltjugendtag 2005 in Köln im August 2005 vorbereiten kann. Was kann ich tun, fragt er.
Also es gibt einen Hirtenbrief von Kardinal Meißner aus dem Jahre 2002, wo er seine Diözese auffordert, sich im Gebet darauf vorzubereiten. Es gibt in allen diözesanen Jugendbüros Vorbereitungsteams, die sich darauf vorbereiten. Also wenn er aktiv mitmachen will, kann er sich dahin wenden. Ich würde ihm vorschlagen, dass er immer wieder dafür betet, auch den Heiligen Geist bittet, dass er und die ganzen Jugendlichen, die kommen, dorthin geführt werden und dass es wirklich ein Treffen des Heiligen Geistes wird. Der Papst schreibt in seinem Einladungsschreiben dazu, dass er bittet, dass es eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes wird.
Was heißt das, aktiv mitmachen bei den Vorbereitungen?
Also es werden immer Jugendliche gesucht, die ja, von der Essensausgabe bis hin zum Einweisen, zu helfen, Jugendlichen Quartier zu machen. Also da gibt es sehr viel. Und diese Erfahrung mit Jugendlichen aus anderen Ländern, die Sprache nicht zu verstehen und doch zu wissen, wir sind katholisch und eins und uns eint die Liebe zu Jesus. Als in Rom im Jahr 2000 der Weltjugendtag war, da ruft dieser alte, gebrechliche Heilige Vater, wen sucht ihr? Weil der Vorwurf war, dass er eitel sei und die Jugendlichen nur dem Papst hörig wären. Und nach dieser Frage, wen sucht ihr, rufen 1,5 Millionen Jugendliche Jesus Christus.
Toll, das, ja. Das ist beeindruckend. Ne? Pater Hubertus, wir haben so viele Fragen, also die können wir dann leider immer nur so eine Auswahl treffen. Und ich finde das immer schade für die, die jetzt heute nicht drankommen, aber dann klappt es vielleicht das nächste Mal.
Wir können ja auch sagen, dass viele, die schreiben, auch Antwort, wenn wir es übers E-Mail zum Teil tun können, auch schriftlich zum Teil beantworten. Also manche Antworten sind zu intim auch, um sie jetzt hier zu beantworten. Die beantworten wir schriftlich.
Ja, wunderbar. Tobi schreibt, die Zahl der priesterlosen Gemeinden steigt. Ist das Zölibat ein Grund bzw. der Grund dafür, dass sich immer weniger junge Menschen für den Priesterberuf entscheiden? Warum weiht die katholische Kirche aufgrund der großen Nachwuchssorgen in den Priesterseminaren immer noch keine Frauen zu Priestern? Tobi ist 20, muss man dazu sagen.
Ja, Tobi, wir stellen fest, dass prozentual für die Menschen, die zum sonntäglichen Gottesdienst zum Beispiel gehen, immer noch genügend Priester da sind. Wir haben zum Beispiel in der Diözese Köln seit dem Zweiten Weltkrieg die Hälfte weniger Priester, aber dreimal so viel Gottesdienste. Daher merken wir, dass manches relativ auch ist. Es ist natürlich eine Not, dass es so wenig Priester gibt, aber wir haben auch eine Not, zum Beispiel beim Nachwuchs für Gemeindereferenten und Pastoralreferenten. Das heißt, das Problem ist nicht so sehr der Nachwuchsmangel aufgrund des Zölibates, sondern wir haben in der Tat einen Glaubensmangel. Das heißt, diese Sehnsucht in den Herzen der Menschen, ich möchte für Christus mein Leben in unterschiedlicher Form hingeben, lässt nach in Deutschland. Wir haben witzigerweise oder interessanterweise die Erfahrung, dass es in sehr vielen asiatischen Ländern, auch gerade in Indien zum Beispiel, unbeschreiblich viele Berufungen sind. Also weltweit gibt es viel mehr Berufungen. Und ich fürchte, dass dadurch, dass wir etwas eingetrocknet und versteinert in Westeuropa sind, wir dieses spritzige, lebendige der jungen Kirchen, wenn wir so in Anführungszeichen sagen können, wobei Indien mit einer von den ältesten Kirchen ist, sind ja Thomaschristen, uns aufmöbeln, dass wir wieder zu der Freude am Glauben kommen.
Wobei man das ja gar nicht fürchten muss. Und das ist ja wunderbar. Da kommt es eben von dort. Ja, genau. Wenn es bei uns fehlt, ist ja was ganz Natürliches. Ne? Wir haben jetzt noch eine wunderbare Frage.
Aber ich würde gerne noch den Zuschauern sagen, betet doch bitte dafür, weil das fehlt. Wir haben ja früher in jeder Heiligen Messe samstags den Priestersamstag gehabt, um für den Nachwuchs zu beten. Es gibt mittlerweile Gemeinden, die sagen, wir können es auch ohne Priester. Und da fehlt einfach das Verständnis des sakramentalen Geschenkes, dass Gott uns durch Menschen diese Gnade schenkt. Also drum beten ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt.
Das ist sicher auch sehr schwierig heutzutage, dass Priester manchmal zwei Gemeinden betreuen müssen. Wahrscheinlich, dass sie dann teilweise fast überfordert sind. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, es gibt bei uns in Köln einen Priester, der betreut zwei Gemeinden und die Leute sind so begeistert. Sie wissen zwar nicht, wo er wann predigt, aber sie suchen förmlich danach und laufen ihm sozusagen hinterher von der einen zur anderen Gemeinde, um seine Messe, also mit ihm die Messe zu feiern und ihn zu hören. Das finde ich doch ganz beeindruckend.
Wir sind natürlich in den europäischen oder in deutschsprachigen Ländern insofern verwöhnt, weil wir im 19. Jahrhundert unbeschreiblich viele neue Pfarreien gegründet haben. Es gibt in Afrika, in Lateinamerika Pfarreien, die sind bei uns so groß wie mittlere Regierungsbezirke, muss man sich vorstellen. Oder ich kenne in vielen Gemeinden, wo mir ältere Leute sagen, als wir jung waren, sind wir am Sonntagmorgen eine Stunde, anderthalb Stunden zur Messe gelaufen, waren bei der Messe, sind anderthalb Stunden zurückgelaufen, haben zusammen Mittag gegessen, sind anderthalb Stunden zur Kirche gelaufen, haben die Andacht und die Christenlehre gehabt und sind anderthalb Stunden wieder zurückgelaufen. Das heißt, Christen in Limburg könnten mit dem Auto am Sonntagmorgen in den Kölner Dom fahren und würden weniger tun als ihre Vorfahren vor 50 Jahren.
Aber damals hat man natürlich auch anders mit Kirche gelebt, man hat den Sonntag anders zelebriert, das stand alles im Zeichen Gottes.
Ja, ja, ich wollte nur sagen, Kirche, es ist alles relativ auch geht, in dieser Sache. Es ist ein Mangel, Jesus sagt es aber von Anfang an schon, betet, es gibt wenige Arbeiter. Und diesen Mangel müssen wir dadurch beheben, dass wir gerade auch viele religiöse, gläubige Familien haben, die ihre Kinder erziehen im Glauben, in der Liebe zu Christus.
Unsere nächste Frage lautet: Laut Demoskopie wird die Kirche immer unattraktiver für junge Menschen. Wie kann sich das ändern? Muss die Kirche dafür nicht aktiveres Marketing betreiben? Befürchten Sie, dass die Kirche zu einer Minderheitenbewegung wird? Pater Hubertus, also, schwerer Tobak.
Ja, wir müssen natürlich sagen, wenn wir in Deutschland, wir sind natürlich immer in der großen Nabelschau und wir denken immer nur, nicht immer nur, aber sehr häufig denken wir von uns aus. Es gibt natürlich in ganz vielen Teilen der Welt katholische Kirche, die immer in Minderheit ist. Also daher ist die Minderheitensituation nicht etwas Ungewöhnliches für die Kirche. Auch die Mehrheitssituation ist nicht etwas Ungewöhnliches. Es gibt einfach unterschiedliche Traditionen. Ich befürchte, dass gerade in den deutschsprachigen Ländern sehr häufig wir auch sowohl Bischöfe als auch Priester als auch Kirchenleute in den Laiengremien entdecken, die so political correct sind, dass sie kaum mehr klare Aussagen sich trauen zu machen und sie kaum mehr die Lehre der Kirche in ihrer Klarheit benennen. Und es gibt es eigentlich, das kennen Sie aus Ihrer Jugend auch, zum Beispiel Lehrer, die schwammig sind, fand man doof oder uninteressant oder die nahm man nicht für voll. Und ich befürchte, dass wir in der Situation sind, dass die Kirche in manchen Teilen nicht mehr für voll genommen wird, weil sie das Wort nicht klar in allen Bereichen des Lebens erhebt, nicht mit dem Jammerton, den wir haben, wir werden zur Minderheit, so wie er auch fragt, sondern mit dieser klaren Position, wir haben eine Antwort für eure Fragen in dieser Gesellschaft und wir befähigen Laien, in allen Bereichen der Gesellschaft wirklich Sinnvolles zu tun. Christliche Politiker, christliche Wissenschaftler, christliche Gewerkschafter, christliche Menschen, die arbeiten vom Fließband bis ins Management. Dort können wir Menschen sagen, wir haben für euch eine Antwort. Und das muss gelebt werden.
Im Übrigen ist ja auch die Frage, ob die Kirche sich anpassen muss, ob die im Trend liegen muss, denke ich mal.
Nein,
ob
die Wahrheit kann nicht über Demoskopie erfragt werden, weil sonst hätten in Deutschland im Dritten Reich die Wahrheit gesiegt, weil die 90% gewählt worden sind oder so. Also die Wahrheit kann man nicht erfragen durch Mehrheitsbeschluss, sondern die Wahrheit ist geoffenbart durch Christus. Und wir sind gefordert, auch die Wahrheit gelegen oder ungelegen zu sagen. Das ist bei jeder Priesterweihe, wird das den Priesteramtskandidaten auch gesagt.
Das ist ja auch irgendwie Unsinn, wenn ich aus dem Auto steige, habe gerade im Radio irgendein modernes Lied gehört, laufe in die Kirche, sehe da den Interpreten, der trällert einen Schlager, der aber gerade irgendwie passt und alle sind begeistert. Ich finde das albern. Das ist nicht das, was ich da brauche. Und viele andere empfinden das genauso. Das weiß ich auch durch Gespräche mit Freunden und Bekannten, dass die eher das Authentische suchen. Es geht ja auch darum, Dinge, die nicht modern sind, die Tradition sind, zu bewahren und zu zelebrieren.
Ja, wir müssen vor allem was Echtes haben. Liturgie ist etwas Heiliges. Und wenn wir die Liturgie feiern, dass sie einen Vorgeschmack auf das himmlische Hochzeitsmahl, sage ich jetzt mal in religiöser Ausdrucksweise. Das heißt, wenn wir Liturgie so feiern, dass man merkt, hier geschieht etwas Heiliges, was außerhalb der Welt ist. Welt und Not und Schmerz und Grau und alles, das haben die Menschen ja alles. Ja. Sondern dieses Herausgehobensein. Also ich sage immer, wenn Sie in der oberschwäbischen Barockkirche hineingehen, die Sonne scheint, da geht das Herz auf, weil man denkt, ja, hier muss etwas Besonderes sein. Und wenn da schöne Liturgie gefeiert wird, dann kann da auch Heilung an Leib, Seele und Geist geschehen.
Das sind natürlich die Menschen in Süddeutschland verwöhnter. Na gut.
Ich kenne ja auch romanische Kirchen, wo ich das glaube, dass Heilung schon geschehen kann.
Ja, sind aber nicht so hell, so freundlich. Ja. Hat auch eine andere Bewandtnis. Aber wir haben noch eine Frage, die ich gerne von Ihnen beantwortet lassen möchte. Wie müssen wir uns als Christen zur Obrigkeit stellen? Darf der Papst kritisiert werden? Fragt ein Zuschauer.
Also wir sind zum einen dazu verpflichtet, unseren Verstand zu gebrauchen. Der aber in der Geschultheit des Gewissens gepflegt werden muss. Und das kommt darauf an, was heißt, den Papst zu kritisieren. Heißt es, der soll nicht so viel mit seinem weißen Gewand rumlaufen oder der soll nicht immer was sagen oder der soll ganz viel sagen? Also was heißt das? Also daher ist diese Frage, finde ich, so ein bisschen müßig. Wir müssen nicht an den Lippen jeglichen Heiligen Vaters hängen und sagen, alles, was der sagt, ist gut. Aber was er in Sinn- und Glaubensfragen lehrt, dazu sind wir als Katholiken verpflichtet, dem nachzugehen.
Es ist ja fast zur Gewohnheit geworden, den Papst zu kritisieren. Es kritisieren so viele den Papst heute.
Ja, es ist so, dass die meisten Menschen Überschriften in Zeitungen lesen und dann ihre Meinung bilden, aber nicht Originaltext. Daher empfehle ich, zum Beispiel bei uns im EWTN oder in anderen Möglichkeiten übers Internet, die Originaltexte kann man sehr schnell herunterladen und wirklich lesen, weil dann verändert sich das Bild häufig stark. Also daher Mut zum Originaltext, sage ich jetzt mal. Und das Zweite ist, ich sage auch im Beichtstuhl manchmal, wenn Menschen kommen und sagen, der Pfarrer ist so schlecht und dieses und jenes, und dann gebe ich denen immer auf zu sagen, mindestens so viel Zeit, wie sie kritisieren, müssen sie auch aufwenden, um für den zu beten. Weil ich glaube, und das ist ja auch unsere Aufgabe als Christen, dass wir sowohl für die Obrigkeit als auch für die geistliche wie weltliche Obrigkeit beten sollen. Wir können nicht immer nur schimpfen, die machen alles falsch, ich weiß alles besser und bete aber nicht dafür.
Es gibt ja ganz wunderbare Schriften und Briefe auch von dem vom Papst, in denen er sich persönlich dann an die Frauen wendet, an die Kinder wendet. Das ist ja ganz herrlich. Also ich denke mal, das würde vielen unserer Zuschauer, die das noch nicht kennen, Freude machen, das zu lesen.
Ja.